Wahrscheinlich kennt das jeder, der so frisch Vater oder Mutter geworden ist. Du hast dein kleines Baby auf dem Arm, schaust es an und versuchst dir so die Zukunft auszumalen. Wie wird dieses kleine Wesen wohl später sein? Wie wird es aussehen? Wird es mir ähnlich sein? Welchen Charakter wird es haben? Schüchtern oder eher so draufgängerisch? Eher Einzelgänger oder hat es später viele Freunde? Und wird es selbst irgendwann mal heiraten und Kinder bekommen? Was wird auf seinem Lebensweg so alles passieren? Und bei so christlichen Eltern kommt noch die Frage hinzu, wird dieses Kind irgendwann Jesus kennen und lieben lernen? Wird es zu einem Mann oder einer Frau nach Gottes Herzen heranwachsen? Und so dann weitet sich so manchmal der Blick über das Kind hinaus. In was für eine Welt ist dieses Kind hineingekommen? Wie wird die Welt sich weiterentwickeln? Ich bin Ende der 70er Jahre geboren und durfte so meine Jugend in den 90er Jahren erleben. Und das war so eine ganz positive Zeit, so eine Zeit der Aufbruchsstimmung. Der Ostblock war zerfallen, der Kalte Krieg vorbei, Deutschland wiedervereinigt, wir waren sogar Fußball, Europa und Weltmeister. Und ich wuchs in diesem tiefen, fast selbstverständlichen Gefühl auf, dir steht die ganze Welt offen. Alles wird besser, alles wird friedlicher. Und dazu noch die Anfänge des Internets. Ich weiß noch, wie ich so nachts runtergegangen bin in den Keller, nachts waren die Minutenpreise günstiger, und einfach so begeistert war von dieser Möglichkeit, die sich da auftut. Heute ist für viele Eltern so das Grundgefühl nicht mehr ganz so positiv. Und ich bin in den letzten Jahren immer wieder von jungen Ehepaaren gefragt worden, ob es überhaupt noch verantwortungsvoll ist, Kinder in diese Welt zu setzen. Und natürlich gab es Kriege und Katastrophen schon immer, aber die Einschläge, die scheinen näher zu kommen. Dazu dieser spürbare Verlust oder die Verrohung der Gesellschaft, der Verlust von sicher geglaubten Werten. Und da schleicht sich so bei manchen Eltern schon so das Gefühl ein. Diese Angst vor dem, was kommt, die Angst vor dem, wie wird das wohl werden? Wie wird das wohl werden? Und diese Frage, die stellt sich ja nicht nur am Anfang des Lebens, sondern immer wieder. Und ganz besonders an diesen Lebensübergängen. So auch bei vielen Jugendlichen oder jungen Erwachsenen diesen Sommer. Sie sind mit der Schule fertig und starten in die Ausbildung oder ins Studium, ziehen vielleicht von zu Hause aus und fangen so an, auf eigenen Beinen zu stehen. Wie wird das wohl werden? Oder springen wir mehrere Jahrzehnte weiter nach vorne, die Rente steht kurz bevor. Diese jahrzehntelange Routine des Arbeitslebens bricht von heute auf morgen weg. Der Terminkalender, der ist plötzlich leer. Wie wird das wohl werden? Den ganzen Tag gemeinsam als Ehepaar verbringen zu dürfen oder zu müssen, sich auch als Paar wieder ganz neu zu finden, dann, wenn diese alltägliche Struktur der Arbeit nicht mehr da ist und auch nicht mehr dieses wichtige Gefühl der Selbstwirksamkeit. Was wird dann wohl werden? Wie wird das wohl werden? Und dann dieser letzte Neuanfang, von dem wir auch gesungen haben. Dann, wenn am Ende des Lebens die Kräfte schwinden, die Zeit gekommen ist, man hier auf Erden die Augen schließt, ein letztes Mal Luft holt, das Herz seinen letzten Schlag tut und dann der Geist weiterzieht. Wie wird das wohl so werden? Was passiert, wenn das, was einem bisher so Sicherheit und Wert garantiert hat, wegbricht? Wie wird das wohl werden? Das dachten sich auch die Israeliten im Jahr 545 vor Christus. Und auch sie standen an so einem Übergang. Bisher waren sie ein Volk gewesen, Gottes Volk, der ihnen das Land gegeben hat und auf sie aufpasste. Doch nun schien ihre Lage hoffnungslos. Was war passiert? Über Jahrhunderte hinweg hatte sich das Volk immer wieder von Gott abgewandt. Sie dienten fremden Götzen und lebten in sozialer Ungerechtigkeit. Und Gott warnte sie immer wieder davor, dass sie damit aufhören sollen. Doch sie schlugen Gottes Warnung in den Wind. Und die Konsequenz, die war bitter. Gott ließ sie in die Hände ihrer Feinde fallen. Das Land wurde erobert, Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht. Und der Tempel, als der Ort, wo sie Gott begegnen konnten, wurde zerstört und die Elite des Volkes nach Babylon verschleppt. Und jetzt saßen sie seit Jahrzehnten schon in Babylon, in diesem Exil. Weit weg von ihrer Heimat, von allem abgeschnitten, was ihnen geistliche und nationale Identität und Sicherheit gegeben hatte. Scheinbar weg von Gott, aufgrund ihrer eigenen Schuld. Und da kam auch bei den Israeliten so diese Frage auf, nach dem, wie wird das wohl? Wie wird das wohl werden? Die Frage nach Sicherheit und Identität in einer Welt, die für sie völlig aus den Fugen geraten ist. Wie geht es nun weiter? Wäre es für sie da nicht besser, so der Realität ins Auge zu schauen, Gott zu vergessen und lieber diesen babylonischen Göttern nachzufolgen, Marduk, Baal und Nebu? Denn schließlich waren die Babylonier die Weltmacht schlechthin. Bei denen funktionierte es offensichtlich. Ihre Götter schienen mächtiger zu sein als der Gott Israels. Und diese Statuen der Götter, wir müssen so ein bisschen in die Kultur jetzt reingehen, diese Statuen der Götter, die waren schon sehr beeindruckend. In Daniel 3 wird uns berichtet, dass König Nebukadnezar ein riesiges goldenes Standbild hat aufstellen lassen, circa 30 Meter hoch und 3 Meter breit. Und vor dem musste jeder auf die Knie fallen, sobald die Musik spielte, sonst drohte der Tod. Genau. Und aus archäologischen Funden wissen wir, dass Babylon eine Stadt der absoluten Superlative war. Es gab die große Prozessionsstraße, das gigantische Ischertor. Alles war über und über mit so tiefblauen, glänzenden Ziegeln bedeckt, verziert mit riesigen Reliefs von Löwen und Drachen und Stieren. Und wer da durchging, der lief direkt auf den gewaltigen Tempel von Marduk zu. Und es wurden Inschriften von babylonischen Königen ausgegraben. Und darin rühmen sie sich, tonnenweise pures Gold und Silber nur für diese Götzenstatuen verarbeitet zu haben. Den Israeliten, denen wurden diese scheinbare Größe und Wichtigkeit dieser Götter Babylons jeden Tag vor Augen geführt. Sie waren damals das prägende Element der damaligen Kultur. Und da kommt natürlich schon die Frage auf, warum nicht einfach den Glauben anpassen, um zu überleben, so zu leben wie die Menschen um sie herum und damit etwas von dieser Sicherheit dieser Götter Marduk, Bel und Nebo zu bekommen. Und in genau dieser Situation spricht Gott durch den Propheten Jesaja. Und ich finde das, was Gott da den Israeliten zuspricht, so machtvoll, teils ironisch und einfach genialen Mut machen, auch für uns heute noch. Denn Gott ja betreibt hier keine plumpe Vertröstung, kein es wird schon alles gut werden und passt schon, ist nicht so schlimm. Sondern Gott lenkt den Fokus auf die wahren Machtverhältnisse. Er zeigt dem Volk den fundamentalen Unterschied zwischen den Göttern dieser Welt und ihm, dem lebendigen Gott. Und ich lese euch aus Jesaja Kapitel 46, Vers 1 vor. Bel ist zusammengebrochen, Nebu ist gestürzt. Ihre Götzenbilder werden auf Tieren geladen. Sie werden als schwere Lasten weggetragen. Sie können diese Last nicht retten. Die Götter sind zusammengebrochen. Sie müssen selbst in die Gefangenschaft gehen. Nee? Das Bild. Genau. Jesaja sieht die Götzenbilder von Bel und Nebu, den Hauptgöttern von Babylons. Und was sieht Jesaja in dieser von Gott gegebenen Vision? Es wird eine Krise kommen. Und diese Krise wird dazu führen, dass Bel und Nebu zusammenbrechen. Sie werden dem Druck nicht standhalten und stürzen ein. Und als diese Prophetie ausgesprochen worden ist, war es unvorstellbar. Babylon war die Weltmacht schlechthin, absolut unbesiegbar. Doch kurze Zeit später geschieht das Undenkbare. Die Perser stehen vor den Toren und nehmen diese bis dahin uneinnehmbare Stadt ein. Babylon fällt. Königreiche entstehen und versinken. Diktatoren, die kommen an die Macht und werden gestürzt. Gesellschaftliche Systeme kommen auf und vergehen wieder. Über Nacht kann sich alles ändern, wie ein Liedersänger das mal gesungen hat. Diese riesigen, prachtvollen Statuen brechen ein und die Reste und all das Gold und Silber müssen auf Lasttiere gepackt werden. Die Menschen müssen mühsam das schleppen, von dem sie sich eigentlich Schutz und Sicherheit erhofft haben. Versteht ihr diese Ironie? Die Götter, von denen die Babylonier dachten, sie würden ihnen Sieg und Sicherheit garantieren, sind im Grunde nichts anderes als eine Belastung jetzt geworden, eine Last. Und diese Götter, die können sich nicht mal selbst bewegen. Wenn sie von A nach B kommen sollen, braucht es Muskelkraft von Eseln und von Menschen. Wenn das Tier stolpert, dann liegt der Gott im Dreck. Diese Götter müssen getragen werden, denn letztlich sind sie nichts mehr als leblose, überdimensionierte Talismänner. Genauso gut hätten die Babylonier sich ein vierblättriges Kleeblatt suchen können. Wäre deutlich leichter gewesen. Die Babylonier, die müssen ihre Götter selbst tragen. Götter werden zur Last. Eine Last, die der Mensch selbst tragen muss. Und das ist heute noch so. So diesen Götzenkult um Nebu und Baal, den gibt es heute nicht mehr. Aber es gibt diese Götzen der Neuzeit. Was ist denn ein Gott? Nee? Genau. Ein Gott ist das, von dem ich mir die letzte Sicherheit, Versorgung und Identität und Wert erhoffe. Das, wofür ich bereit bin, meine Zeit, Energie und Beziehungen zu opfern. Ein Gott ist das, von dem ich mir die letzte Sicherheit, Versorgung und Identität und Wert erhoffe. Das, wofür ich bereit bin, meine Zeit, Energie und Beziehungen zu opfern. Und diese Götzen der Neuzeit, die sind fast nie böse Sachen, böse Dinge. Meistens sind es eigentlich gute Sachen, denen wir aber eine überhöhte Bedeutung geben. Und gerade in diesen Lebensumbruchsphasen kommt heraus, ob da irgendwelche Götzen in meinem Leben sind. Wem vertraue ich in dieser Frage nach dem, wie wird das wohl werden? An wen klammere ich mich? Wo liegt meine Sicherheit, meine Identität, meine Hoffnung? Und jeder dieser Götzen der Neuzeit ist verbunden mit einer dahinterliegenden Lüge. Und um konkret zu werden, was das bedeuten kann, möchte ich so ein paar Beispiele nennen von möglichen Götzen der Neuzeit. Und dabei ist mir eins wichtig, diese genannten Dinge sind nicht per se schlecht, im Gegenteil. Aber sie können dann zu Götzen werden, wenn ich mir von ihnen Sachen erhoffe, die letztlich nur Gott mir geben kann. Sicherheit, Identität, Wert. Ein paar Beispiele. Der Götze der materiellen Sicherheit. Geld ist heute selten bedrucktes Papier, sondern meistens so eine Zahl auf dem Bildschirm. Aber eine Zahl, die auch oft angebetet wird. Denn Geld verspricht uns Unabhängigkeit und Schutz vor den Krisen dieser Welt. Wer diesem Götzen dient, ist getrieben eigentlich von der Angst vor Mangel. Und die Lüge dieses Götzen lautet, wenn du nur genügend Besitz anhäufst, dann bist du unantastbar. Und im Gegenzug dazu sind Menschen manchmal bereit, sehr viel diesen Götzen zu opfern. Der Götze des Status. Was bin ich wert? Der Götze der Anerkennung fordert permanente Leistung im Beruf, beim Sport, auf Social Media und manchmal sogar in der Gemeinde. Wir definieren uns über das, was wir leisten und über das, was andere von uns denken. Und die Lüge dieses Götzen lautet, du bist das, was du leistest. Wenn du aufhörst zu performen, dann bist du wertlos. Der Götze der Kontrolle. Wir versuchen durch genügend Daten, Technologie, Versicherungen und medizinische Vorsorgen jedes so beherrschen zu können. Vorsorge, die ist gut. Aber sie kann dann zum Götzen werden, wenn wir unser Vertrauen komplett auf sie setzen. Die Lüge lautet, wenn du nur klug genug planst und gesund lebst und alles tust, hast du dein Leben im Griff. Der Götze der Beziehung. Gott hat uns als Beziehungswesen geschaffen. Er schenkt uns Ehe, Familie und Freundschaft und ich bin ihm dafür so, so dankbar. Doch auch das kann zum Götzen werden, nämlich dann, wenn ich von einem anderen Menschen erwarte, was letztlich Gott nur mir geben kann. Bedingungslose Annahme, tiefe Erfüllung und die Gewissheit, niemals absolut alleinsam zu sein. Und die Lüge dieses Götzen lautet, wenn du nur den richtigen Partner findest oder deine Familie perfekt funktioniert, bist du endgültig sicher und geborgen. Als letztes Beispiel, der Götze des Ichs. Das höchste Gut in unserer Gesellschaft wird immer mehr so das eigene Wohlbefinden. Die absolute Freiheit, sich selbst zu definieren und zu optimieren. Schmerz, Verzicht oder Verpflichtungen, die uns einschränken, werden eigentlich um jeden Preis vermieden. Und die Lüge dieses Götzen lautet, das Ziel deines Lebens bist du selbst. Dein Komfort ist der Maßstab aller Dinge. Und das waren nur ein paar Beispiele. Es gibt noch mehr von diesen Götzen der Neuzeit. Das war nur, um so zu zeigen, in welche Richtung das geht. Doch das Problem von all diesen modernen Götzen ist genau dasselbe wie damals in Babylon. Sie versprechen uns zu tragen, aber am Ende müssen wir sie tragen. Wer sein Leben auf Geld aufbaut, muss hart dafür arbeiten, es zu sichern und zu vermehren. Wer sein Leben auf Anerkennung aufbaut, muss ununterbrochen die Erwartungen anderer Menschen erfüllen. Wer meint, sein Leben selbst kontrollieren zu können, wird irgendwann an Grenzen stoßen. Dann, wenn eine unvorhersehbare Krise eintrifft und man die Kontrolle verliert. Wer Beziehungen zum tragenden Fundament seines Lebens macht, erdrückt den anderen mit seinen Erwartungen. Weil kein Mensch kann die Last tragen, der Gott eines anderen zu sein. Wenn die letzte Sicherheit in einem Menschen liegt, dann kommt im Fall des Verlustes zu tiefer Trauer auch noch nackte Panik dazu. Und das betrifft nicht nur Partnerschaften. So mancher Erwachsene sucht seine Sicherheit und Bestätigung immer noch bei Mama und Papa. Wer seinen eigenen Komfort als Ziel hat, dem wird es schwerfallen, wenn er durch harte Zeiten geht. Und dem wird es schwerfallen, eine Beziehung mit Gott aufzubauen, die über einen, ich bin ja so getoucht von der schönen Stimmung, hinausgeht. Und letztlich sind all diese Götter der Neuzeit eine Last, die wir selbst tragen müssen. Und darum funktionieren sie auch nur so lange, wie wir selbst stark sind. Aber was passiert denn, wenn die Kräfte schwinden? Wenn der Burnout kommt, die Wirtschaftskrise zuschlägt oder im Alter die Kontrolle über den eigenen Körper wegbricht? Dann zeigt sich das wahre Gesicht dieser Götzen. Sie tragen nicht. Sie brechen zusammen und liegen mit ihrem Dreck. Wenn der Mensch versagt, versagen seine Götter. Gehen wir wieder zurück nach Babylon. Zurück ins Jahr 545 vor Christus. Die Israeliten sitzen on the rivers of Babylon. Ganz kurz, das Lied, das stimmt sogar, denn die Hütten der Israeliten in Babylon lagen wirklich an einem Fluss, am Fluss Kebar oder wie wir heute sagen würden, dem Kebar-Kanal, einem großen Nebenarm des Euphrat. Auf jeden Fall sitzen sie dort und überlegen, wie es denn weitergehen soll. Wie wird das wohl werden? Sie befinden sich auch in so einer Übergangsphase zwischen dem, wir waren ein Volk und diesem neuem, komischen Leben in Babylon. Wie wird das wohl werden? Was kann ihnen Sicherheit, Identität und Wert geben? Und in genau diese Überlegung spricht Gott durch den Propheten Jesaja. Und ich lese den gesamten Bibeltext jetzt vor. Bel ist zusammengebrochen, Nebo ist gestürzt, ihre Götzenbilder werden auf Tiere geladen, sie werden als schwere Lasten weggetragen. Sie können diese Lasten nicht retten, die Götter sind zusammengebrochen, sie müssen selbst in die Gefangenschaft gehen. Hört mir zu, ihr Nachkommen Jakobs, ihr alle, die vom Volk Israel übrig geblieben seid. Ich habe euch von Anfang an getragen, seitdem ihr im Mutterleib wart. Auch wenn ihr alt werdet und eure Haare grau sind, bleibe ich derselbe. Ich habe euch getragen und ich werde euch weitertragen. Ich werde euch hochheben, euch tragen und euch retten. Mit wem wollt ihr mich vergleichen? Wem stellt ihr mich gleich? An wem messt ihr mich, sodass ich ihm gleichen sollte? Wisst ihr, die Menschen, die schütten Gold aus ihrem Beutel und wiegen Silber ab. Sie bezahlen einen Goldschmied, damit er daraus ihnen einen Gott macht. Dann knien sie vor ihm nieder und beten ihn an. Sie heben ihn auf ihre Schultern, tragen ihn hin und stellen ihn auf seinen Platz. Dort bleibt er stehen und kann sich nicht bewegen. Wenn jemand zu ihm ruft, antwortet er nicht und kann ihn nicht aus seiner Not retten. Denkt daran, ihr Abtrünnigen, und nehmt es euch zu Herzen. Denkt an das, was früher geschehen ist. Ich allein bin Gott. Es gibt keinen anderen. Niemand ist wie ich. Ich habe von Anfang an angekündigt, was später geschehen wird. Schon lange habe ich es gesagt, was noch nicht eingetroffen war. Ich sage, was ich beschlossen habe, wird geschehen. Alles, was ich mir vorgenommen habe, werde ich tun. Ich rufe einen Adler aus dem Osten, einen Mann aus einem fernen Land, der meinen Plan ausführt. Was ich gesagt habe, lasse ich eintreffen. Was ich geplant habe, das werde ich tun. Hört mir zu, ihr Starrköpfigen, die ihr weit von der Gerechtigkeit entfernt seid. Ich bringe meine Gerechtigkeit ganz nahe. Sie ist nicht weit weg und meine Rettung kommt ohne Verzögerung. Ich werde Zion Rettung schenken und Israel meine Herrlichkeit geben. Gott, der zeigt den Israeliten diesen radikalen Unterschied zwischen ihm und all den menschengemachten Götzen. Während die Menschen ihre Götzen tragen, trägt Gott seine Leute. ich habe euch von Anfang an getragen, seitdem ihr im Mutterleib wart. Auch wenn ihr alt werdet und eure Haare grau sind, bleibe ich dasselbe, sagt Gott. Ich habe euch getragen und werde euch weitertragen. Ich werde euch hochheben, euch tragen und euch retten. Schon vom Mutterleibe an trägt Gott seine Leute. Sie sind ihm von sich selbst aufgeladen worden. Und er wird sie tragen, wenn sie in die Schule kommen, wenn sie mit der Schule fertig sind, wenn sie anfangen zu arbeiten, in Rente gehen und bis ins hohe Alter. Denn es liegt nicht an der Kraft des Menschen, sondern an Gottes Kraft. Nicht sie tragen ihren Gott, sondern Gott trägt sie. Und selbst wenn sie sich völlig überlastet fühlen, fehl am Platz, am Rande ihrer Kräfte, wertlos, alle weltlichen Sicherheiten wegbrechen, Gott ist da und er trägt sie. Die Kraft des Menschen wird schwinden, aber Gott wird immer derselbe bleiben. Wenn das Leben nicht wie geplant verläuft, wenn der Burnout kommt, die Wirtschaftskrise zuschlägt oder im Alter die Kontrolle über dem Körper wegbricht, dann wird Gott immer noch Gott sein. Stark, groß, mächtig, gut, liebevoll, heilig, vergebend. Gott bleibt Gott. Und das ist das, worauf sich die Israeliten verlassen können, dass er sie trägt und niemals fallen lässt. Moment. In welcher Situation spricht das Gott ihnen denn zu? In Babylon, ihr wisst noch, on the rivers of Babylon, am Fluss Kebar, nachdem ihr Volk besiegt, verschleppt wurde. Wo war da denn Gott? Gott trägt sie? Ja, aber wie kam es denn dann zu dieser Katastrophe? Gott, der war die ganze Zeit da. Er war es, der sie in die Hand der Feinde hatte fallen lassen. Ist es nicht so, dass Gott irgendwie die Kontrolle verloren hat oder dass der Nebukadnezar stärker gewesen wäre? Im Gegenteil. In Daniel 4 lesen wir, ist ganz spannend für die, die es nicht kennen, lest es mal nach in der Bibel, Daniel 4, wie Gott Nebukadnezar den Verstand nimmt. Aber was dann der Grund, dass ihnen das passiert ist? Über Jahrhunderte hinweg hat sich das Volk immer wieder von Gott abgewandt, Götzen gedient und soziale Ungerechtigkeit gelebt. Gott warnte sie durch die Propheten davor, damit sie damit aufhören. Doch sie schlugen die Warnungen der Propheten immer wieder in den Wind. Und darum ließ Gott sie in die Hand der Feinde fallen. Sie wollten ohne Gott sein, wollten ihn nicht als Gott anerkennen. Also hat Gott ihnen diesen Wunsch erfüllt, aber hat im Vorfeld schon angekündigt, dass es nicht für immer sein wird. Vers 10. Gott lässt seine Leute nicht los. Selbst dort im fremden Land trägt er sie. Selbst in dieser tiefsten Krise ist er da, in ihrer größten Schuld. Sie haben sich von ihm losgesagt, ihn immer wieder beleidigt, seinen Namen entehrt. Sie haben alles falsch gemacht und erleben nun die Konsequenz ihres Tuns. Und obwohl sie versagt haben, lässt Gott sie nicht los. Nicht sie tragen ihren Gott, sondern er trägt sie. Ihr Gott trägt sie. Denn im Gegensatz zu Nebu und Baal ist er lebendig und mächtig. Und darum kündigt er ihnen mal wieder an, was geschehen wird. Vers 11. Ich rufe einen Adler aus dem Osten, einen Mann aus einem fernen Land, der meinen Plan ausführt. Was ich gesagt habe, lasse ich eintreffen. Was ich geplant habe, das werde ich tun. Gott spricht wieder zu ihnen. Er sagt, ich werde eingreifen. Ich rufe einen Adler, einen Mann aus dem Osten. Ein Sinnbild für einen Perserkönig. Kyrios. Und dieser Perserkönig, der Kyrios, kam dann auch, hatte Babylon erobert und er ließ das Kyrios-Edikt. Den Erlass, der den Juden ermöglichte, zurück nach Jerusalem zu gehen. Gott greift in die Weltgeschichte ein und befreit seine Leute. Im Leid, in der tiefsten Krise zeigt Gott seine Macht, seine Liebe und seine Treue zu den Leuten, zu seinen Leuten. Es ging nie darum, dass die Menschen ihre Beziehung mit Gott tragen, sondern er trägt sie. Und dieses Prinzip geht noch weiter, Vers 4, 13. Ich bringe meine Gerechtigkeit ganz nahe, sie ist nicht weit weg und meine Rettung kommt ohne Verzögerung. Ich werde Zion Rettung schenken und Israel meine Herrlichkeit geben. Gott kündigt seine Gerechtigkeit an, damit kündigt Gott, ist jetzt ein ganz großer Bogen, Jesus an. Er kündigt an, dass er selbst dafür sorgen wird, dass seine Leute die Beziehung mit ihm leben können. Wie und warum? Das sprengt jetzt komplett den Rahmen dieser Predigt. Hört euch dazu gerne noch mal den Startpredigt unserer letzten Themenreihe an. Mein Herz, www.christusgemeinde-nagold.de, da findet ihr sie. Wie wird das wohl? Wie werden sich die Beula, diese sechs jungen Teens, in den kommenden Jahren entwickeln? Werden ihre Wünsche und Träume in Erfüllung gehen? Wie geht es mit meinen eigenen Kindern weiter? Wie wird das wohl? Was wird die Zukunft alles bringen? Mit dir? In all den Lebensumbrüchen und überhaupt? Es gibt so vieles, was wir noch nicht wissen, noch nicht überblicken können. Aber Gott wird da sein, wie er es schon immer war. Er ist da, er ist der, der trägt, nicht ich, weil Gott treu ist. Und diese Treue Gottes, die zeigt sich nicht in der Abwesenheit von Leid. Auch das kann begegnen. Und auch nicht in der auch nicht im Überfluss, sondern in seiner Gegenwart. Er ist bei dir, in den guten Zeiten wie in den schlechten Zeiten. Und er ist für dich. Dein Leben ist nicht irgendeinem Schicksal ausgeliefert, sondern es liegt in Gottes Hand. Ist das, was David als seine persönliche Erfahrung formuliert hat? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann später, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wenn ich Jesus' Angebot angenommen habe, dann ist Jesus mein Herr, mein Gott, und er bleibt es. Egal ob auf der saftigsten Wiese oder am tiefsten finsteren Tal, du Gott bist bei mir, denn du Gott bist treu. Wie wird das wohl werden? In den Zeiten der Lebensübergänge ploppt die Frage nach dem, wer dein Gott ist, besonders auf. Nämlich dann, wenn das, was dir bisher Sicherheiten Wert gegeben hat, droht wegzubrechen. Und das sind herausfordernde Zeiten. Aber auch Zeiten, in denen eine große Chance steckt. Nämlich die Möglichkeit zu erleben, dass Gott nochmal größer, stärker, treuer und liebevoller ist, als du es bisher erlebt hast. Und ich möchte dazu ein Beispiel aus meinem eigenen geben. Letzte Woche war es ziemlich genau 4 Jahre her, dass wir von Norddeutschland in den Schwarzwald gezogen sind. Und das war für uns auch so ein Wie-wird-das-wohl-Moment. 5 Kinder zu entwurzeln, unser Haus verkaufen, den geliebten Ort zu verlassen, um am anderen Ende Deutschlands Pastor zu werden, als jemand mit Sprachfehler. Und das ist wirklich so ein Moment, in dem sich dann die Frage stellt, wer ist mein Gott? Wer gibt mir, meiner Frau und meinen Kindern Sicherheit? Wir hatten eine Identität. Unser Haus oben, mein guter Status, den ich dort im Ort hatte, das Vertraute, die Schulen, Freundeskreise, Sportvereine meiner Kinder, meine an die Landeskirche gebundene private Altersvorsorge. Oder vertraue ich darauf, dass Gott mitgehen wird, mit in diesen neuen Lebensabschnitt, dass er es war, der uns all das Gute dort oben geschenkt hat, gute Dinge, die aber letztlich mich und meine Familie nicht tragen können. Und mir ist damals ein Lied wichtig geworden, von dem ich gern den auf Deutsch übersetzten Refrain vorlesen möchte. Ich lese echt vor. Ich muss nicht wissen, was die Zukunft sagt. Denn wenn die Vergangenheit reden könnte, würde sie mir sagen, mein Gott ist noch nicht fertig. Wenn er es bisher gemacht hat, dann kann er es wieder tun. Und so kann ich ihm vertrauen in allem, was da kommt. Denn der Gott, den ich kenne, der ist bekannt dafür, dass er vertrauenswürdig ist. Und das durften wir immer wieder erleben. Wie wird das wohl? Vieles von dem, was in der Zukunft liegt, weiß ich nicht. Aber Gott sagt zu mir und zu euch, die zu ihm gehören. Ich habe euch von Anfang an getragen, seitdem ihr im Mutterleib wart. Und auch wenn ihr alt werdet und eure Haare grau sind, bleibe ich dasselbe. Ich habe euch getragen, und ich werde euch weitertragen. Ich werde euch hochheben, euch tragen und euch retten. Amen.